ist Gottes Wort weiterzugeben.
Stellen wir uns vor, jemand macht auf der Straße in Langenthal eine Umfrage und er fragt die Menschen, was ist für dich Gerechtigkeit? Das ist jetzt kein Fremdwort, aber ich denke, dass trotzdem die meisten stutzen und sagen, Moment, Gerechtigkeit, ja, was soll ich da sagen? Kannst du mir in 1, 2, 3 Sätzen sagen, was ist Gerechtigkeit? Das ist je nachdem für etliche eine Überforderung. Sie werden vielleicht irgendwie einen Teilaspekt benennen und wenn Sie zu Hause sind, nochmal drüber nachdenken, gar nicht so einfach. Vielleicht müsste man einen Kongress veranstalten mit den besten Juristen der Welt, mit den besten Philosophen der Welt, Soziologen, Ethnologen, Anthropologen, Psychologen und vielleicht noch ein paar Theologen sagen, hey, 3- oder 5-tägiger Kongress und euer Auftrag ist am Schluss 3 bis 5 Sätze abzuliefern, wo kurz und knapp und verständlich beschrieben wird, was ist Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob das gelingt, nicht weil weil das dumme Menschen wären, aber man kann Gerechtigkeit von so unterschiedlichen Perspektiven anschauen und das irgendwie auf einen Nenner zu bringen, ist gar nicht so einfach. Andererseits, wenn man in Langenthal eine Umfrage machen würde und die Menschen fragen würde, bist du schon einmal ungerecht behandelt worden, werden die allermeisten spontan sagen, jawohl, ja, kannst du ein Beispiel erzählen? Und dann werden die meisten nicht lange überlegen müssen, bis sie sagen, da, bei dieser oder jener Gelegenheit bin ich ungerecht behandelt worden. Das Spezielle ist, auf der einen Seite ist es schwierig, Gerechtigkeit zu definieren und zu sagen, ich verstehe unter Gerechtigkeit Doppelpunkt, aber wenn man die Leute fragt, hast du dich schon mal ungerecht behandelt gefühlt, dann ist es nicht schwer, das zu beantworten. Wir alle haben ein Gefühl für Gerechtigkeit in uns, das ist wahrscheinlich nicht perfekt, das ist doch geprägt von der eigenen Persönlichkeit. Und wenn wir da austauschen würden, kämen wir wahrscheinlich nicht ganz auf einen Nenner. Aber jeder von uns weiß, wenn ich ungerecht behandelt werde, das kann ich nicht einfach so auf die Seite schieben, das wurmt mich, das nagt an mir, das tut weh. Vorstellungen über Gerechtigkeit sind auch geprägt von Kultur, von kulturellen Werten. In einem Vortrag habe ich mal gehört, es gibt asiatische Kulturen, dort ist es schlimmer, wenn man jemandem nicht hilft, als ihn anzulügen. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmen würdest, dass du sagst, hey, wenn mich jemand brandschwarz anlügt, das ist nicht so schlimm, als wenn er mir nicht hilft. Die meisten in unserem Kulturkreis würden sagen, ja, nein, dem würde ich jetzt so nicht zustimmen. Gerechtigkeit, wir reden selten drüber, aber ich denke, die kurze Einleitung hat gezeigt, Gerechtigkeit ist etwas sehr Wesentliches für uns und für unser Leben. Dazu einen Abschnitt aus Nehemia 5, wo ein ganz spezieller Aspekt von Gerechtigkeit entwickelt wird. Im Volk breitete sich große Unzufriedenheit aus. Männer und Frauen kamen zu mir und klagten über Leute aus ihrem eigenen Volk. Einige sagten, wir haben viele Söhne und Töchter, um zu überleben, brauchen wir mehr Getreide zum Essen. Andere klagten, wir müssen unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, sonst haben wir in der Hungersnot nicht genug zu essen. Wieder andere beklagten, wir mussten uns Geld leihen, sonst hätten wir dem König die Pacht für unsere Felder und Weinberge nicht zahlen können. Wir sind doch aus demselben Fleisch und Blut wie die anderen aus unserem Volk. Unsere Kinder sind genauso viel wert wie ihre Kinder, aber wir müssen ihnen, unsere Söhne und Töchter, als Sklaven geben. Einige unserer Töchter sind zu Sklavinnen geworden und wir konnten nichts dagegen tun. Unsere Felder und unsere Weinberge gehören doch schon anderen. Als ich ihre Klagen und diese Geschichten hörte, packte mich der Zorn. Ich dachte gründlich über all das nach. Dann zog ich die einflussreichen Leute und die führenden Männer zur Rechenschaft. Ich sagte zu ihnen, was seid ihr nur für Wucherer, die ihr eigenes Volk belasten? Dann berief ich ihretwegen eine große Versammlung ein. Dort sagte ich zu ihnen, wir haben Leute aus unserem eigenen Volk freigekauft, die zuvor an andere Völker verkauft waren, soweit es uns möglich war. Wollt ihr sie jetzt wieder verkaufen, damit wir sie noch einmal zurückkaufen müssen? Da schwiegen sie, denn sie wussten keine Antwort. Ich fuhr fort, das, was ihr da macht, ist nicht gut. Solltet ihr nicht so leben, wie es der Ehrfurcht vor Gott entspricht, sonst macht ihr uns nur zum Gespött anderer Völker, die unsere Feinde sind. Meine Verwandten, meine Leute und ich, auch wir haben Geld und Getreide verliehen. Wir wollen den Leuten nun ihre Schulden erlassen. Gebt auch ihr ihnen heute ihre Felder und Weinberge, ihre Olivenbäume und ihre Häuser zurück. Erlasst ihnen die Rückgabe von allem, was ihr ihnen geliehen habt. Geld, Getreide, Traubenmost und Olivenöl. Die Männer stimmten zu, ja, wir wollen alles zurückgeben und die Schulden nicht einfordern. Wir machen es so, wie du gesagt hast. Dann rief ich die Priester herbei. In ihrer Anwesenheit ließ ich die Geldgeber schwören, ihr Versprechen einzuhalten. Auch leerte ich die Taschen meines Gewandes aus. Dabei sagte ich, genau so soll Gott jeden, der sein Wort nicht hält, aus seinem Haus und Besitz hinauswerfen. Leer und hinausgeworfen. So steht er dann da. Da sagte die ganze Versammlung Amen und lobte den Herrn. Das Volk hielt sich an diese Abmachung. Kurz zum Hintergrund, wir befinden uns im 5. Jahrhundert vor Christus. Viele Israeliten lebten zu dieser Zeit in einer Stadt, wo die Stadtmauer noch teilweise zerstört war, in ärmlichen Verhältnissen. Aber wie es immer in der Geschichte gewesen ist, so gab es auch hier Reiche und Arme. Und es gab damals nicht so ein Sozialsystem, wie wir das heute kennen. Und wenn jemand in Armut geriet und wenn es wirklich darum ging, wovon soll ich mir etwas zu essen besorgen oder kaufen, dann konnte es sehr, sehr schwierig werden. Und auch im Gesetz des Mose war das vorgesehen, dass man, um zu überleben, dass man einen Teil seines Landbesitzes einem anderen gegeben hat, nicht verkauft, so wie wir das kennen, sondern bis zum sogenannten Erlassjahr hat man das Land einem anderen überlassen und dann musste er es unentgeltlich zurückgeben. Oder es konnte einer, wenn er gemerkt hat, ich habe nicht mehr genug zum Leben, konnte er sich und seine Familie einem anderen, soll man sagen, als Leibeigenen verpfänden. Und wenn hier Sklaven steht, dann dürfen wir nicht an das denken, was wir aus dem 19. Jahrhundert aus Nordamerika über Sklaverei denken. Das war wirklich zum Teil brutales Unrecht. Sklaven waren nicht immer so schlecht gehalten, wie wir es dort sehen. Das alles war im Gesetz des Mose vorgesehen, aber auch diese Leibeigenen musste man irgendwann wieder freilassen. Wie diese Bestimmungen nachher über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg umgesetzt wurden, das wissen wir nicht genau. Und hier in dieser Geschichte wird Nehemia, der wahrscheinlich zu dieser Zeit schon Statthalter war, mit Regierungsverantwortung, er wird mit schreiendem Unrecht konfrontiert. Da kommen die Armen aus dem Volk zu Nehemia und sagen, schau mal, was uns hier passiert. Wir sind so arm dran, vielleicht gab es noch eine schlechte Ernte. Wir müssen eigenes Land verpfänden, müssen das weggeben. Wir müssen Söhne und Töchter als Sklaven hergeben, damit wir überleben. Und das Ganze offensichtlich zu Bedingungen, die für die Armen sehr unvorteilhaft waren. Und dann heißt es hier als Reaktion von Nehemia, als ich ihre Klagen und diese Geschichten hörte, packte mich der Zorn. Da ist verrückt worden. Granate verrückt, wie man im Kanton Bern sagt. Jetzt kann man sagen, du bist auch ein emotionaler Typ. Ich erlaube mir zu sagen, dieser Zorn repräsentiert den Zorn Gottes über Ungerechtigkeit. Und er hat sich auch in seinem Zorn heißt es, ich dachte gründlich über all das nach. Man hat sich überlegt, was kann und was muss man jetzt machen. So geht das nicht weiter. Und er geht als erstes zu den einflussreichen und reichen Leuten und er konfrontiert sie und sagt, was macht ihr da? Was macht ihr da? So viel aus unserem eigenen Volk mussten sich verkaufen an andere Völker, wir mussten sie mit Geld zurückkaufen und jetzt macht ihr das nochmal. Was soll das? Und er ruft eine Versammlung an und stellt sie öffentlich bloß. Und sagt, was soll der Unsinn, was soll diese Ungerechtigkeit? Ihr bereichert euch an der Not der Armen. Und er verpflichtet sie, erlasst den Menschen ihre Schulden und bereichert euch nicht weiter daran. Gebt ihnen zurück, was ihr als Pfand genommen habt. Und wenn es hier heißt, einige unserer Töchter sind zu Sklavinnen geworden, dann kann man da durchaus an das denken, was wir heute sexuellen Missbrauch nennen. Weil die sich gesagt haben, das ist ja jetzt meine Leibeigene, damit kann ich machen, was ich will. Und Nehemia sagt, damit muss jetzt Schluss sein. Und er baut, soll man sagen, ziemlich viel Druck auf. Und er sagt, ich auch, wir haben Geld geliehen. Und er sagt vorbildhaft, ich erlasse den Menschen ihre Schulden. Sie müssen es mir nicht zurückbezahlen. Sie sollen eine Chance haben, aus ihrer Armut wieder herauszukommen und nicht darin gefangen zu bleiben. Und er sagt zu den Reichen, und ich fordere euch auf, das auch zu tun. Und sie sagen, ja, das ist gut. Und dann holt er die Priester und bringt Gott noch mit ins Spiel und sagt, ihr sollt das vor Gott schwören, dass ihr sollt euch vor dem lebendigen Gott verpflichten, dass ihr hier Gerechtigkeit schafft, dass ihr Barmherzigkeit walten lasst, dass ihr Schulden erlasst. Und er droht ihnen noch etwas an, er droht ihnen einen Fluch an, wenn sie es nicht machen. Also das ist ein sehr drastisches Vorgehen, das Nehemia hier wählt. Und das nicht nur zeigt, wie sensibel er für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist, sondern es zeigt uns auch, wie sensibel Gott für Gerechtigkeit und für Ungerechtigkeit ist. Ich möchte mit euch heute jetzt in den nächsten Minuten darüber nachdenken, was ist menschliche Gerechtigkeit und in einem dritten Teil nachher, was ist die Gerechtigkeit Gott gegenüber. Gerechtigkeit, ich habe es schon angedeutet, ist nicht so einfach auf einen kurzen Nenner zu bringen. Und ich versuche das auch gar nicht hier. Ich versuche das auch nicht in all ihren Facetten zu erklären, aber ein Grundsatz scheint mir unbestritten zu sein. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Das kann man auf die unterschiedlichsten Kontexte beziehen. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Gerechtigkeit ist eine Voraussetzung für Frieden. Wenn jemand ein gebrauchtes Auto kauft und nach ein paar Wochen oder Monaten merkt er, ich habe viel zu viel bezahlt, was da alles kaputt ist und das habe ich am Anfang nicht gesehen, dann fühlt man sich über den Tisch gezogen, ungerecht behandelt, insbesondere wenn man weiß, der andere hat das gewusst und mir nicht gesagt. Wenn du ein Haus oder eine Wohnung gekauft hast und merkst dann irgendwann, ich habe viel zu viel dafür bezahlt. Wenn du irgendwann realisierst, ich bin beim Erben zu kurz gekommen. Aber Ungerechtigkeit geht weit über Geld hinaus. Ungerechtigkeit betrifft all die Situationen, wo du merkst, was der mit mir da gemacht hat, das war nicht recht. Das ist nicht recht gewesen. Und du merkst, ich kann das nicht einfach so auf die Seite legen. Die meisten Menschen haben ein gutes Sensorium für Ungerechtigkeit, auch wenn es nicht perfekt ist. Aber das tut weh, wenn man ungerecht behandelt worden ist. Das bringt eine innere Unruhe mit, das bringt einen Schmerz mit sich und jede Menge unschöner Gefühle. Und es stört oder zerstört Beziehungen. Wenn du dir vorstellst, da hat dich einer über den Tisch gezogen, einer hat dich ungerecht behandelt und jetzt kommt er, wollen wir uns nicht mal treffen zu einem Kaffee? Dann denkst du, ja, du hast mir die Schuhe bloß. Was bildest du dir ein? Soll ich so tun, als wäre alles in Ordnung? Hast du sie noch alle? Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Und das empfinden besonders, soll man sagen, die Opfer, die wissen, ich bin dort und dort und dort in meinem Leben ungerecht behandelt worden. Dort hat man mir Unrecht getan. Und das nagt. Und in unserem Rechtsstaat, das ist etwas anders als bei Nehemia, dort gab es wahrscheinlich nicht so ein ausgeklügeltes Justizsystem. Dort ging man zu dem Regierenden, zum Statthalter, und das haben die Menschen auch getan. Wir können heute jemanden, der uns nachweislich Unrecht getan hat, wir können diese Person anzeigen, und dann kommt das vor Gericht oder vor den Friedensrichter. Und dann kann je nachdem die tragische Situation eintreten, du hast Recht, aber du bekommst es nicht. Und das tut noch einmal weh. Denn wenn der Beschuldigte seine Schuld und das Unrecht nicht zugibt und du kannst es ihm nicht beweisen, dann muss der Richter ihn freisprechen. Auch wenn der Richter auch das Gefühl hat, der ist schuldig. Recht haben und nicht Recht bekommen, das tut noch einmal weh. Und dann kommen einem Gedanken und Gefühle, die werden wirklich unschön, die gehen dann je nachdem sehr gezielt in das, was man Rache nennt. Und wenn ihr mal darauf achtet, wie viele Spielfilme gibt es, die in die Kategorie Rachefilme gehören. Weil irgendeiner Unrecht erfahren hat und er bekommt kein Recht. Ein Film, den ich vor Augen habe, die Eltern eines erwachsenen Sohnes werden gerufen, um ihren toten Sohn zu identifizieren. Und sie fragen, woran ist er gestorben? Ja, an einer Überdosis. Unser Sohn war kein Junkie. Ja, das sagen die meisten Eltern. Und was machen sie jetzt? Ein Drogentoter mehr, was sollen wir da machen? Unser Sohn war kein Junkie. Und dann fängt der Vater an, Gerechtigkeit zu schaffen. Und er wählt den Weg zur Rache. Es gibt so viele Filme, die gehören in diese Kategorie. Warum? Weil es so viele Menschen gibt, die Ungerechtigkeit erfahren haben und denen man nicht Recht verschafft hat. Und das nagt an der Seele, das frisst. Da ist Schmerz, da ist Groll, Wut, Hass. Und du merkst, das zerfrisst mir mit der Zeit die Seele. Das ist keine schöne Situation. Hier kann man Verschiedenes tun. Ich sage nicht, man soll nicht versuchen, sein Recht einzuklagen. Aber man muss sich überlegen, habe ich eine Chance, Recht zu bekommen? Aber im Blick auf dich selbst, im Blick auf dein eigenes, auf deine eigene Befindlichkeit, das Beste, was du in dieser Situation tun kannst, auch auf die Gefahr hin, dass es sich zynisch anhört. Das Beste, was du in der Situation tun kannst, ist, dass du dem Typen vergibst. Das ist etwas, das kannst du für dich machen. Dafür muss der andere sich nicht entschuldigen. Der muss seine Schuld nicht einsehen. Der andere muss gar nichts dazu tun. Und die gute Nachricht ist, du bist doch nicht abhängig von dem anderen, dass du ihm vergeben kannst. Du kannst sogar einer verstorbenen Person vergeben. Aber wenn du den Weg der Vergebung beschreitest, und das ist je nachdem, wenn man schweres Unrecht erfahren hat, das ist wirklich ein Weg, da muss man bereit sein, das kann man nicht einfach so machen. Da muss man innerlich bereit sein und da muss man, wie soll man sagen, auf die eigene Seele hören. Aber wenn man diesen Prozess durchläuft, und das kann Tage und Wochen dauern, und vielleicht braucht man auch jemanden, der einen da begleitet, aber dass man vielleicht an den Punkt kommt und dass man ein Blatt Papier nimmt und sagt, heute am 26. März 2023 bringe ich hier schriftlich und offiziell zum Ausdruck, dass ich diesem Typen vergebe. Das ist kein Spaziergang. Aber es kann dazu führen und in den allermeisten Fällen führt es dazu, dass es zu mehr Frieden führt. Das ist kein Spaziergang, auch danach nicht, denn diesen Entschluss zur Vergebung muss man wie aufrechterhalten. Denn die Gedanken kommen wieder und sagen, was der? Nein, ich habe mich entschlossen, dieser Person zu vergeben. Und daran halte ich fest. Was du auch machen kannst, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, dass diese Not und dieses Problem vor Gott auszubreiten. Und das haben viele Menschen in den Psalmen getan. Gott, verschaffe du mir Recht. Gott hat ein offenes Ohr für die Schwachen und für die, die ungerecht behandelt worden sind, denen man Unrecht getan hat, die Witwen und die Waisen, das waren damals so die klassischen Gruppen, die ihr Recht nicht durchsetzen konnten, die machtlos waren und mit denen man machen konnte, was man wollte. Gott hört auf die Bitten und die Schreien der Witwen und Waisen und all derer, die ungerecht behandelt wurden. Und das kann einem selbst auch eine innere Ruhe verschaffen. Ich trete mein Recht an Gott ab. Und je nachdem greift auch Gott konkret ein und hilft, dass du Recht bekommst. Leider nicht immer. Und das ist eine Tragik, dass auf dieser Erde vollkommene Gerechtigkeit kaum oder selten möglich ist. Und trotzdem kannst du darum bitten, und das empfehle ich dir sehr, zu bitten, Gott, verschaffe du mir Recht. Und du wirst bei Gott ein offenes Ohr finden. Und dann warte auf das, was er tut. Drehen wir die Medaille einmal um. Vielleicht bist du ja nicht nur Opfer, du bist auch Täter. Irgendwie wird dir bewusst, ich habe einer anderen Person Unrecht getan, in welcher Form auch immer. Sei es in finanzieller, materieller Hinsicht oder sonst. Du hast einer anderen Person Schaden zugefügt und das ist nicht geklärt. Ohne Gerechtigkeit kein Frieden, das gilt auch für dich als Täter. Das heißt, wenn du ehrlich bist, hast du ein schlechtes Gewissen. Und ein schlechtes Gewissen fühlt sich nicht gut an. Und die Beziehung zum anderen ist beeinträchtigt, sie ist gestört. Auch in der Beziehung zueinander, da ist kein Friede. Und wenn du merkst, dort habe ich Unrecht getan, möchte ich dir Mut machen, suche nach einem Weg, dieses Unrecht auszuräumen. Auch hier gilt, vollkommene Gerechtigkeit ist sehr schwer möglich oder in vielen Fällen gar nicht mehr. Denn das, was passiert ist, man kann das nicht löschen, nicht ungeschehen machen. Aber man kann einen Beitrag leisten zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr Frieden. Das ist möglich. Und ich glaube, das erwartet Gott von uns, dass wir uns dem stellen und dass wir versuchen, unseren Beitrag zu leisten zu mehr Gerechtigkeit und zu mehr Frieden. Ungerechtigkeit, das geht weit über das Persönliche zwischen zwei Personen hinaus. Es gibt auch das, was man systemische Ungerechtigkeit nennt, nur ein paar einzelne Facetten. Stellen wir uns vor, eine Person, die beim Großverteiler an der Kasse sitzt und eigentlich nur die Artikel über den Scanner zieht und das Geld einzieht. Wenn man mit so einer Person spricht, ist das doch nicht so eine einfache Arbeit. Denn wenn man all die Kilo zusammenzählt, die diese Person dort über den Scanner zieht und auf das Band oder das Ablagefach schiebt, das sind auf den Tag hochgerechnet einige hundert Kilo. Und speziell, wenn der Kunde mit Geld bezahlt, muss man noch richtig rausgeben. Also man muss den Kopf bei der Sache haben, es ist keine banale Arbeit. Wieso verdient so eine Person wesentlich weniger als eine andere, die vielleicht eine kaufmännische Ausbildung hat und 8 Stunden am Computer sitzt, körperlich nicht sehr herausfordernd, vielleicht auch keine sehr hohen Anforderungen an die Qualität ihrer Arbeit. Wieso sind die Lohnunterschiede so hoch? Oder ein anderes aktuelles Beispiel, seit einer Woche wissen wir, dass die Credit Suisse als Bank, so wie sie jetzt besteht, von der Bildfläche verschwinden wird. Und letzten Sonntagabend, als das alles verkündet war, sagte eine Korrespondentin am Schweizer Fernsehen, schon fast auf eine unhelvetische Art und Weise, in den Diskussionen, die jetzt noch kommen, werden die Fetzen fliegen. Und in der letzten Woche, wenn man je nachdem mit anderen Leuten gesprochen hat, Interviews am Fernsehen gesehen hat, in der Zeitung gelesen hat, es sind schon die Fetzen geflogen und es ist noch nicht vorbei. Weil viele Leute sagen, das ist eine Tracht, dass die, die zum Untergang dieser Bank beigetragen haben, auch noch fette Boni kassieren. Und die Manager der vergangenen Jahre, was die an Boni kassiert haben, das ist eine Tracht. Wenn man mit so einem Manager sprechen würde, würde er sagen, Moment, es war vertraglich vereinbart, so viel Lohn, so viel Bonus, das habe ich bekommen, das steht mir zu. Aber ich denke, von diesen Managern wird sich keiner dieser Diskussion jetzt stellen. Wie das rechtlich abgewickelt wird, ich habe keine Ahnung. Aber viele Menschen in der Bevölkerung haben das Gefühl, das ist Unrecht. Man hat denen so viel Geld gegeben und mit ihren Fehlentscheidungen haben sie dazu beigetragen, dass jetzt viele Menschen viel Geld verlieren. Und jetzt noch ein Bonus oder in den vergangenen Jahren belohnt, dass ich nicht recht. Aber ich denke, auch jeder von uns kann etwas dazu beitragen. Wenn wir einkaufen gehen, dann werden viele Artikel aus anderen Ländern importiert. Die sind für uns relativ günstig. Und wenn man sagt, ja, das ist auch nicht recht. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Du kaufst, verdienst gut, kaufst günstig ein. Und was verdient der Arbeiter in Afrika, Asien? Und das ist wahr, die Verträge haben wir nicht gemacht. Aber jeder von uns kann einen kleinen Beitrag leisten, indem man sagt, okay, ich werde von jetzt an vermehrt Fairtrade-Produkte kaufen. Ich möchte, dass die, die dieses Produkt hergestellt haben, einen fairen Lohn bekommen. Ich möchte meinen Beitrag zu mehr Gerechtigkeit leisten, zu mehr Frieden. Wie gesagt, vollkommene Gerechtigkeit werden wir leider nicht verwirklichen können. Aber jeder von uns kann einen Beitrag dazu leisten. Versuch nur einmal für einen kurzen Moment, sich in die Rolle des anderen hineinzuversetzen. Stell dir vor, du bist die Person, die Kleider näht für Europa oder Kaffee oder Kakaobohnen abliest. Versuch dich nur mal einen Moment in deren Situation hineinzuversetzen. Ohne Frieden, Gerechtigkeit keinen Frieden. Vollkommene Gerechtigkeit ist nicht möglich, aber wir können etwas dazu beitragen. Und ich komme zum letzten Punkt. Was ist denn Gerechtigkeit Gott gegenüber? Wenn wir über Gerechtigkeit unter Menschen nachdenken, dann hat man vielleicht irgendwie so die Idee, idealerweise begegnen sich zwei auf Augenhöhe und jeder bekommt das, was ihm oder ihr zusteht. In dem Moment, wo der eine mächtiger ist als der andere, kommt schon die Gefahr auf, dass der Stärkere seine Macht durchsetzt und den anderen ein wenig oder massiv über den Tisch zieht. Dass er seine Macht nutzt, um Unrecht durchzusetzen. Wenn wir überlegen, der Mensch und Gott, dann ist jegliche Vorstellung, dass man Gott auf Augenhöhe begegnen könnte, völlig abwegig. Das ist sowas von daneben. Und wenn man das so veranschaulichen will, müsste man sagen, diese Illustration mit den Händen, die müsste man um 90 Grad drehen. Gott auf Augenhöhe zu begegnen, das ist sowas von daneben. Denn wenn man eine Ahnung hat, wer dieser Gott ist, und dann nachher versucht herauszufinden, was ist Gerechtigkeit, er gibt mir das, was mir zusteht, ich gebe ihm das, was ihm zusteht, das ist keine Begegnung auf Augenhöhe, sondern Gerechtigkeit Gottes von ihm her heißt zum Beispiel, er hat dir dein Leben geschenkt. Dein Sein, deinen Körper, deine Seele, deine Existenz, deinen Atem, er hat dir dein Leben geschenkt. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Wenn wir jetzt zum Fenster rausschauen, ist das alles etwas trist, aber es kommt der April mit wechselhaftem Wetter, mit Sonne und Regen und das ist auch gut so. Und es ist nur eine Frage der Zeit, dann erwacht die Natur wieder zum Leben und dann sprießt das. Die Pflanzen kommen wieder aus dem Boden, das Gras wächst, die Blumen kommen heraus in einer Vielfalt, die wir kaum beschreiben können. Die Bäume fangen an zu blühen und nachher, wenn die Blüten weg sind, dann wachsen die Früchte und es wächst in den kommenden Monaten das, was wir zum Leben brauchen. Wenn man sich das vor Augen führt, muss man sagen, der, der das geschaffen hat, das muss ein Liebhaber sein. Wenn das ein Ökonom gewesen wäre, der sich immer mit dem Taschenrechner gesagt hat, lohnt sich das nicht, mache ich es, was kostet mich das, was bringt mich das, unsere Welt sähe ganz anders aus. Der Gott, der diese Vielfalt geschaffen hat an Pflanzen, an Blumen und die riechen auch noch und unterschiedlich, der Gott, der das geschaffen hat, muss ein Liebhaber sein, der so viel Vielfalt in seine Schöpfung hineingelegt hat und nicht nur Ästhetik, all die komplexen und komplizierten Stoffwechselprozesse, all die Kreisläufe, die da funktionieren und die wir nur zu einem ganz kleinen Teil mittlerweile erforscht haben. Es funktioniert, ohne dass wir es verstehen. Der Gott, der das geschaffen hat, muss ein Liebhaber sein. Und der Gott, der dich geschaffen hat, ist ein Liebhaber. Er hat dich geschaffen aus einer grenzenlosen Liebe heraus. Das ist Teil seiner Gerechtigkeit. Das ist für uns intuitiv nicht ganz nachvollziehbar, aber von Gott her ist das so. Der Gott, der dich geschaffen hat, ist ein Gott, auf den du dich verlassen kannst. Der dich nicht über den Tisch zieht, der dir nicht Unrecht tut. Der Gott, der dich geschaffen hat, das ist auch der Gott, der dir sagt, wie du leben kannst oder leben sollst. Damit du ein gutes Leben haben kannst. Ein Leben mit einem möglichst hohen Maß an Gerechtigkeit, ein Leben mit einem möglichst hohen Maß an Frieden. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Der Wille Gottes ist, dass du Frieden oder mit dem hebräischen Ausdruck, dass du Shalom erfahren kannst. Und Shalom, das ist ein Zustand, wo es einem so richtig gut geht. Nicht nur, dass ich keinen Streit mit dem anderen habe, kein Krieg herrscht. Shalom heißt, ich habe alles, was ich zum Leben brauche. Es geht mir äußerlich und innerlich gut. Ich habe Frieden mit den Menschen und ich habe Frieden mit Gott. So, wie ein Idealzustand, ein Heilszustand. Gerechtigkeit Gottes heißt, dass Gott dir das alles schenkt. Und was heißt unsere Gerechtigkeit Gott gegenüber? Dass wir uns dessen bewusst sind, wer Gott ist, was er uns gegeben hat. Und als Reaktion, dass wir sagen, Gott, wenn du mir so viel geschenkt hast, wenn du mir verlässlich bist und wenn du mir gezeigt hast, wie ich leben soll, dann vertraue ich dir. Das ist unsere Gerechtigkeit. Ich vertraue dir und ich befolge deine Gebote. Ich befolge deine Gebote, so gut ich es kann. Und wir merken auch, dass wir das so nicht können, wie wir sollten. Dass wir nicht so gerecht sind Gott gegenüber, wie wir sein sollten. Und deswegen hat Gott seinen Sohn gesandt. Und Jesus ist wirklich das Opfer für Ungerechtigkeit. Viel stärker, als wir das sind. An ihm hat sich die Ungerechtigkeit dieser Welt wie entladen durch seinen Tod am Kreuz. Und wenn du Opfer von Ungerechtigkeit bist, dann hast du in Jesus einen, der weiß, was es heißt, Ungerechtigkeit zu erfahren. Und er hat es getan, damit unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Und wenn man eine Ahnung hat, eine Art Bewusstsein davon, wer dieser Gott ist, dann wird einem das auch groß und wichtig, wie viel wir Gott bedeuten und wie viel er in Jesus für uns getan hat. Er ist unsere Gerechtigkeit, wie wir nicht gerecht sind, nicht so gerecht, wie wir sein sollten. Und jeglicher Gedanke, der in die Richtung geht, ich kann ja mit meinen guten Taten, meine schlechten Taten oder meine Versäumnisse wie aufwiegen. Das mag gegenüber Menschen funktionieren, aber gegenüber Gott ist das dermaßen abwegig und daneben. Durch gute Taten, schlechte Taten und Versäumnisse Gott gegenüber aufwiegen zu wollen, bei Gott Punkte zu sammeln. Das geht nicht. Aber ich kann zu Gott sagen, hey, wenn du durch Jesu Leiden und Sterben mir meine Schuld vergibst, dann nehme ich das gerne an. Und wenn du durch deinen Sohn Gerechtigkeit für mich schaffst, dann nehme ich das gerne an. Und dann möchte ich in deinem Namen anfangen, auch so gut es geht, in meinem Leben Gerechtigkeit zu verwirklichen. Das Kapitel aus Nehemia 5 zeigt uns, wie Menschen unter Ungerechtigkeit leiden. Und ich möchte mit meinem Leben einen Beitrag dazu leisten, dass weniger Ungerechtigkeit auf dieser Erde herrscht. Etwas mehr Gerechtigkeit und mehr Frieden. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Jesus nachfolgst, dann darfst du ein Botschafter des Friedens sein. Und dazu gehört auch einer, der sich für Gerechtigkeit einsetzt. Einfach mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo jeder für sich überlegen kann, von diesen Gedanken, was nehme ich mit? Was ist für mich und für mein Leben wichtig und relevant? Über was will ich weiter nachdenken? Und vielleicht legt dir Gott etwas aufs Herz, wo er dir den Impuls gibt, du solltest dies oder jenes ganz konkret angehen. Nehmen wir uns einen Moment. Du großer Gott, allmächtiger Vater, Schöpfer Himmels und der Erde, wenn du auf diese Erde siehst, dann siehst du viel Ungerechtigkeit und viel Unfrieden. Diese Erde und das Leben auf dieser Erde und die Menschen sind nicht so, wie du sie gedacht hast. Aber wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, und dass er sich geopfert hat für die Ungerechtigkeit und für die Schuld der Menschen, um Frieden zu bringen. Frieden mit dir, Frieden untereinander, Frieden, an dem auch die Schöpfung teilhat. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu erkennen, was das für uns und unser Leben bedeutet. Wie viel du für uns getan hast, was wir dir bedeuten. Und auch zu erkennen, was wir persönlich tun können für etwas mehr Gerechtigkeit, etwas mehr Frieden für uns selbst und für andere Menschen. Zeige uns, wie wir das angehen können, umsetzen können. Schenke uns dazu deine Führung und deinen Segen und hilf, dass wir ein Segen für andere sein können. Amen.